Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Heute bin ich auf der Boot Düsseldorf, der weltgrößten Wassersportmesse. Hier trifft sich alles, was Rang und Namen hat, wenn es um Innovationen für unsere Ozeane geht und um Wassersport natürlich. Und heute freue ich mich hier besonders, Toni Kienberger zu interviewen. Er ist Gründer von Ocean Materials, ein Projekt, das sich dem Kampf gegen Plastikverschmutzung und der Förderung nachhaltiger Materialien verschrieben hat. Mit seiner Arbeit will Toni nicht nur unsere Meere schützen, sondern auch zeigen, dass Nachhaltigkeit und Innovation Hand in Hand gehen können. Was genau hinter Ocean Materials steckt, wie er auf die Idee gekommen ist und welche Herausforderungen er dabei meistert, das erzählt er uns jetzt. Toni, schön, dass du da bist. Erklär uns doch zu Beginn mal, was hinter Ocean Materials steckt und wie du überhaupt dazu gekommen bist, das zu gründen.
Hallo Birte, schön, dass ich heute da sein kann. Ja, lass mich kurz ausholen. Ich lebe seit 15 Jahren in Hongkong und bin seit noch viel längerer Zeit, nämlich seit mehr als 25 Jahren, wirklich ambitionierter Taucher und Surfer. Und ich habe Ocean Material, man könnte fast sagen, aus einem selbstsüchtigen Grund angefangen. Ich liebe einfach den Ozean und habe dann 2018 angefangen, mit meiner Kitesurf-Community so erste Beach-Cleanups zu organisieren. Bin dann zur Universität gegangen, habe dann gemerkt, die interessieren sich voll dafür, wenn jemand aus First-Hand-Experience eben erzählt, was ist das State of the Ocean. Und das hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe auch sehr, sehr schnell gemerkt, nach circa ein, zwei Jahren und gefühlten 10, 20 Beach-Cleanups, dass wir eigentlich nur an der Oberfläche kratzen und dass es eigentlich, dass alles miteinander verbunden ist und dass es einen systemischen Change braucht, Systemic Change, um dem ganzen Problem ein Herr werden. Und das war dann auch für uns der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, was können wir machen, was können wir anbieten, wo sind auch unsere Fähigkeiten, dass wir einen wirklichen Einfluss auf dem haben, wie die Zukunft, wie die Ocean Plastic Pollution sich entwickelt. Und das war der Startpunkt von Ocean Material mit dem Ziel, eben eine robuste und sehr effiziente Lieferkette für marines Plastik zu schaffen. Also alles, was in und um den Ozean herum gefunden werden kann. Wir haben angefangen mit Recyceln von Fischernetzen. Klar, der Klassiker ist auch heute noch unser stärkstes Produkt. Wir sind dann weitergegangen, alles mögliche küstennah gesammeltes Plastik einzusammeln. Und letztes Jahr haben wir auch angefangen, eben Seaweed Packaging auf den Markt zu bringen. Seaweed, also Paper, Coatings, Folien, um eben Einmalverpackungen, wenn sie nicht komplett zu eliminieren sind, dann doch wenigstens durch Lösungen zu substituieren, die einfach nachhaltigeren Effekt haben. Und wenn sie in die Umwelt gelangen, dann verschwinden sie einfach restlos bei themselves.
Das ist mega cool. Das finde ich überhaupt das Beste, was ihr bisher gemacht habt. Also hört sich für mich so an. Ich habe aber noch ein paar Nachfragen zu den Dingen, die du erzählt hast. Du hast einmal erzählt, dass du in Hongkong lebst. Wie bist du dahin gekommen, nach Hongkong zu ziehen? Ist das durch Ocean Materials entstanden oder war das vorher schon dein Traum oder deine Idee?
Nein, gar nicht. Und wie es im Leben so spielt, hat immer auch alles sehr viel mit Zufällen zu tun, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber Hongkong war etwas, was mich gebisselt hat, da, also ich war mal mit einer Flugbegleiterin zusammen, als ich 17, 18 war, und da in der Zeit hatte ich das Privileg, für kleines Geld die ganze Welt zu bereisen. Und da waren dann Orte dabei wie Peking, Shanghai, New York, San Francisco und auch Hongkong. Und unter all diesen Orten fand ich Hongkong so dermaßen aufregend und spannend. Dieser Melting Pot an Kulturen, diese Skyline, gleich daneben das Meer und überall, wo man steht in Hongkong, sieht man das Meer. Man ist wirklich super maritim unterwegs. Und dann haben wir in Hongkong auch über die Hälfte der Fläche ist Naturschutzreservoir. Und es ist ziemlich gebirgig sogar, es ist auch gar nicht flach in Hongkong. Also man hat sehr viele Berge und es ist auch für Naturliebhaber wirklich ein sehr, sehr interessanter Ort. Also habe ich mir gedacht, wenn ich irgendwann mal die Chance haben sollte, beruflich mich zu verändern und nach Hongkong zu gehen, dann werde ich die Chance ergreifen. Und es hat dann noch gute 10 Jahre gedauert, bis es soweit war. Habe dann ein Angebot gefunden, ein Jobangebot. Das war auch noch nicht einmal ganz das Richtige für mich, aber ich wusste einfach, okay, das kann ein Sprungbrett sein. Und wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt nach 6 Monaten wieder zurück in meinen alten Job.
Cool. Und jetzt bist du aber mit Ocean Materials immer noch in Hongkong. Einmal wahrscheinlich die Liebe zur Stadt, wie du es gerade erklärt hast. Es ist aber wahrscheinlich auch ein guter Standort für euch. Ist es nicht aber auch ein bisschen zwiespältig, weil es ja doch auch chinesisches Gebiet ist?
Ja, ich habe in diesen 15 Jahren habe ich allein 5 Jahre in China gelebt. Also an der Shenzhen-Grenze, in der Gegend von Guangzhou. Und habe dort in der Factory mein eigenes Produktionsteam gehabt, wo ich auch eine Abteilung geleitet habe und eben sehr, sehr viel mit den Lokalen dort gearbeitet haben. Mein Team bestand wirklich nur aus Locals. Ich habe damals in der Uhrenindustrie und in der Smartwatch-Industrie Fuß gefasst. War eine sehr, sehr interessante Zeit, auch weil dieses ganze IoT gerade am Wachsen war. Und ja, ich habe es kennen und lieben gelernt. Also in der Zeit habe ich mich in China auf jeden Fall verliebt. Und wir wollen heute nicht zu politisch werden. Man wird nicht alles gut und man wird nicht alles schlecht finden, was man in China erlebt. Aber also, mir ging es immer um die Menschen dort. Und ich liebe die Menschen von ganzem Herzen in Hongkong und in China. Und für mich ist es immer noch der Ort, wo ich gerne sein möchte und wo ich vielleicht mein ganzes Leben verbringen möchte.
Ja, das hat mich nur interessiert, so als Hintergrund. Aber wir kommen jetzt auch zurück zum Ozean und zu euren Materialien. Was entsteht denn aus euren Materialien oder aus dem, was ihr macht?
Genau, wir haben halt auch angefangen, wie viele andere da draußen auch, uns erstmal um die etwas hochwertigen Polymere zu kümmern. Also recyceln von Fischernetz, da kann man sehr hochwertiges PA6 Nylon draus gewinnen. Man kann küstennah sehr viel einsammeln. Von auch wiederum PET bis PP bis Joghurtbecher, Shampoo-Bottles und so weiter und so fort. Und daraus kann man mit der richtigen Technologie und den richtigen Recyclern, und wir haben also sehr, sehr viel hochwertige Recycler in unserem Netzwerk, kann man dieses eben wieder sortieren, waschen und dann pelletisen zu hochwertigem Granulat, das man dann für alle möglichen von Produkte einsetzen kann. Ich habe auch ein bisschen was dabei, wenn es dich interessiert, aber wir haben ja leider heute kein Bild. Deswegen für den Zuhörer ist es vielleicht dann nicht so spannend, aber wir können ja beschreiben, was wir da sehen.
Ja, wir können gleich auch noch ein Foto davon machen.
Unbedingt.
Meine Frage wäre nur noch dazu, ist das denn was, womit man Geld verdienen kann? Also kann man davon leben, dass man sowas recycelt und weiterverkauft?
Das ist eine ganz tolle Frage, aber ich möchte jetzt der letzten Frage noch eine Kleinigkeit, müssen wir uns unbedingt merken, die Frage, weil die ist mir auch persönlich sehr wichtig. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, wir haben uns gefragt, es gibt eine Sache, die hat mich immer geärgert, von Tag 1 Ocean Material. Wenn ein Waste Picker zum Strand geht, dann sammelt er vielleicht, wenn es gut läuft, die PET-Flasche auf, weil es gibt jemanden, der ihn dafür bezahlt. Aber das Multilayer, das Tetrapack, die Plastic Bag gleich daneben, die lässt er einfach liegen. Tja, warum? Weil sie wertlos ist. Weil Recyceln sich am Ende des Tages finanziell nicht lohnt. Und zwar für 75%, also nahezu 75% alles Plastic Waste da draußen kann nicht ökonomisch recycelt werden. Das ist vielen vielleicht neu, vielen Hörern, Zuhörern mag das vielleicht noch relativ neu sein, damit haben sie sich noch nie beschäftigt, weil alle immer über PET-Recyceln sprechen. Klar, das funktioniert. PET-Recyceln, wenn die Infrastruktur da ist, funktioniert das. Das ist Recycling Polymer Number One, PET. Wunderbar, aber all die anderen Polymere sehr, sehr schwierig. So, dann haben wir uns als Aufgabe gestellt, was machen wir mit dem Plastik, dass, wenn alle recycelbaren Stoffe entnommen werden, können wir daraus nochmal ein Produkt machen. Und zwar ein funktionales, günstiges, klar, ist ja günstiger Feedstock, und ja, ganz wichtig, auch profitables Produkt. Profitabel für alle. Und da siehst du jetzt hier, habe ich ein kleines Päckchen dabei. Da sind, siehst du, das Multilayer drin, Aluminium, Paper, Fiber Waste, PVC ist drin. Da ist alles drin, wo jeder Normale sagen würde, okay, Landfill, Incineration. Also was anderes kann man damit nicht mehr machen. Nach 2 Jahren Forschungsarbeit mit Schweizer Ingenieuren, da haben wir ein ganz tolles Team zusammengestellt, haben wir einen Holzersatzstoff geschaffen aus genau diesem Material.
Das ist ja cool.
Der ist günstig, der ist 3-mal leichter als Holz Der sieht jetzt aus wie ein Kunstobjekt. Der ist natürlich sehr bunt, ja, gebe ich zu. Du kannst sogar hier irgendwo die Zeitung noch lesen. Schau mal hier, da steht irgendwas von mindestens haltbar bis lustig, gell?
Das ist ja cool, aber sieht eigentlich schon wieder ziemlich kultig aus, muss ich sagen. Schön bunt, ja, toll.
Ich muss nachher mal hier in die Kunstecke laufen und den Künstlern dir das mal zeigen. Nein, das kann man aber auch mit einem PP-Aluminium-Laminat beschichten, damit es einheitlich wird. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, einen günstigen, hochfunktionalen Holzersatz zu schaffen, mit dem wir günstiges Holz, das keine hohe Langlebigkeit hat, zum Beispiel Logistikpaletten, auch teilweise funktionale Materialien in der Bauindustrie, beispielsweise Sichtschutzzäune oder sonstiges, diese zu ersetzen, mit diesem dadurch aber auch die Ressource Holz zu schonen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil, ehrlich, liebe Zuhörer, also ohne Wälder und ohne Bäume da draußen brauchen wir uns über die Plastiksuppe im Ozean auch keine Sorgen mehr machen. Ne? Und ich glaube nicht, dass das eine Zukunft ist, die irgendjemand hier sich da draußen vorstellen möchte. Also, das ist unser Technologieprojekt, wo ich sage, das wird eine sehr, sehr wichtige Zukunft einnehmen für auch meine Firma Ocean Material.
Super. Und, um nochmal zur Finanzierung zurückzukommen, das hast du auch hinbekommen.
Es ist ein permanentes Hinterherlaufen hinter Funding, Geldern und so weiter und so fort. Und da kommen wir eben auch zum Kern der Sache. Also ich habe jetzt einen sehr gut bezahlten Job verlassen, um Ocean Material zu gründen. Habe mir natürlich auch ein bisschen was angespart zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich eigentlich alles in Ocean Material rein investiert. Auch um unabhängig zu bleiben, wollte ich das natürlich weitestgehend ohne Venture Capital schaffen. Aber wir sind jetzt mit dem Technologieprojekt auch an einem Punkt, wo ich sage, es ist jetzt strategisch nicht mehr sinnvoll, dass alles aus meiner Hand gesteuert wird, sondern jetzt mit diesem Technologieprojekt fangen wir auch an, wirklich klar in Richtung Investoren zu schauen. Weil das ein sehr, sehr profitables Projekt ist, was wir da anzubieten haben. Ich glaube, auch Investoren interessieren sich sehr, sehr stark dafür. Und das ist jetzt einfach wichtig, dass wir jetzt mit Ocean Material weiter skalieren. Schön. Weltweit.
Deswegen bist du unter anderem auch auf der Boot, habe ich gehört, um hier vielleicht nach ein paar Geldgebern zu suchen. Ich wünsche dir dafür auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Auf was für Feedback stößt du denn, wenn du mit Menschen sprichst?
Ja, also das ist sehr, sehr stark motivierend. Und um die Nachteile anzusprechen gleich mal, man arbeitet mindestens 4 Jahre lang, 7 Tage die Woche, mindestens 14 Stunden jeden Tag. Das muss man sich eingestehen, wenn man in dieser Industrie arbeiten möchte. Warum? Es liegt auch daran, weil es ist absolut keine Industrie, in der man leicht Geld verdient. Absolut nicht. Das Sammeln und das Aufbereiten von Plastik ist nichts, wo man viel Geld verdienen kann. Geschweige denn, auf was man sich stürzen sollte, wenn man jetzt finanzielle, monetäre Ziele hat mit seiner Karriere. Aber was, da kommen wir jetzt zu den positiven Dingen, aber was toll ist, und das ist wirklich an jedem einzelnen Tag hier, dass Leute einem einfach, man erzählt, was man macht und die sagen einem, hey Tony, das finde ich absolut super, was du machst und wie kann ich unterstützen, wie kann ich helfen, kann ich vielleicht deine Social Media Postings liken oder teilen. Auch das hilft schon. Auf jeden Fall. Und ein bisschen Social Media ist ein wichtiger Faktor heutzutage. Genauso brauchen wir aber auch Hersteller, Produzenten, Brands, die sagen, wir wollen nachhaltigeres Material einsetzen mit einem positiven Effekt für den Ozean und seine Kommunen. Auch da haben wir eben viel zu bieten. Und jetzt neu, Technologie. Da müssen wir wirklich noch einen Schritt weitergehen. Wir brauchen in den nächsten 3 Jahren um die 12 Millionen US-Dollar, um eine vollautomatisierte Produktionsanlage zu schaffen, diese dann zu multiplizieren weltweit und Teil der Müllindustrie, also der Infrastruktur in einem Lande zu werden. Ist ja ganz oft so auf Philippinen, Indonesien, wo das Problem besonders groß ist. Es gibt bei weitem nicht genug Infrastruktur, um überhaupt noch nicht mal hochwertige Polymere zu verarbeiten. Geschweige denn all diese gemischten Plastik- und Multilayers und so weiter, mit denen absolut niemand was anfangen kann. Das ist auch für uns eine Chance zu sagen, anstatt dem traditionellen Recycling, mit dem traditionellen Recycling dort Fuß zu fassen, das wiederum nur 25% verarbeiten kann. Warum nicht gleich eine von unseren Anlagen dorthin stellen? Damit könnte man theoretisch 100% des Mülls in Angriff nehmen. Klar, also die Klositze und die Batterien müssen wir schon aussortieren, ja, also da müssen wir ehrlich sein. Aber wir haben keinen Reinigungsprozess, und eigentlich auch keinen Sortierungsprozess bei uns in unserer Technologie. Das heißt, das Zeug wird mit minimaler Reinigung, also das Motoröl muss vorher entfernt werden. Ja? Also wenn die Flasche halb voll ist mit Motoröl, sorry, dann funktioniert es nicht mehr. Aber nach minimaler Reinigung und Shreddern nehmen wir den Material Feedstock as it is. Und das ist, glaube ich, schon eine echte Innovation. Und ja, wir glauben alle fest dran in unserem Team, dass wir damit was bewegen können. Und vielleicht, wenn alles gut läuft, ist das auch die Zukunft von Ocean Material.
Die sollte es sein, denn es hört sich nach sehr viel Geld an, aber es ist für die Zukunft der Menschheit so, so, so wichtig. Also sollten wir dieses Geld irgendwo auch in die Hand nehmen. Sonst ist es irgendwann zu spät für uns alle. Aber okay, ein anderes Thema. Was ist die schönste Geschichte, die du mit Ocean Materials verbindest? Die schönste Erinnerung, irgendwas Herzerwärmendes oder was total Verrücktes? Danach frage ich meine Interviewgäste eigentlich immer.
Ja, das fällt mir gar nicht schwer. Ich habe erzählt, ich habe vor 2018 auch angefangen, zu Schulen und Universitäten zu gehen. Und ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Ohne Education geht's nicht. Das setzt die Weichen, das setzt auch den Samen für nachhaltiges Denken, nachhaltigen Konsum. Und ich habe nie aufgehört mit meinem Educational-Projekten. Und wir haben jetzt wirklich tatsächlich bis zum heutigen Datum haben wir schon 500 Workshops gemacht für Schulen und Organisationen. Kostenlos angeboten durch Sponsoren natürlich. Also an der Stelle auch danke an die HSBC. Ne? Die haben uns wirklich viel ermöglicht. Ja, und jedes Mal haben wir dann halt so 10 Schulkinder im Alter von 6 bis 13, auch mal ältere für andere Dinge oder Studenten. Aber es ist so schön zu sehen, wie die kleinen Kinder so viel Spaß daran haben, an unseren Maschinen zu arbeiten. Oft sehen die Workshops dann so aus, vormittags gehen wir zum Strand sammeln, nachmittags sortieren wir das, waschen das grob durch, dann machen wir es zusammen klein mit den Kindern, wir hauen das in den Shredder rein, dann nehmen wir das Granulat, die Flakes, die nehmen wir, da geben wir dann in unseren Injection Molder. Suchen uns dann einen Mold aus, was wir machen, einen Kreisel, ein Lineal, einen Blumentopf, irgendwas Schönes. Und dann können die Kinder auf diesen Maschinen selbstständig, weitestgehend, kommt aufs Alter drauf an, können sie dann eben den ganzen Prozess selbstständig machen und bekommen dann was total Schönes, Buntes zum Mitnehmen. Und das ist einfach herzerwärmend zu sehen, wie viel Spaß sie dabei haben.
Das glaube ich sehr gerne. Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, es gibt ja einige Stellen, an denen in ähnlicher Art und Weise geforscht und gearbeitet wird, wie ihr das macht. Habt ihr Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet oder gibt es eventuell auch ein Netzwerk mit anderen Projekten, die ihr kennt?
Klar, also ich sage immer, zuerst mal, wir haben nicht die Antworten auf alles bei Ocean Material. Wir lernen jeden Tag dazu und es ist ein absoluter, ich würde mal sagen, ein Prozess. Und wir können auch nicht alles alleine machen, auch das ist klar. Wir sind ein kleines Team. Weltweit gerade mal 7 Leute, ja, das ist nicht groß. Dennoch haben wir jetzt auch in Hamburg ein kleines Office eröffnet. So ab diesem Jahr kann man uns auch in Hamburg besuchen, aber Office ist noch übertrieben. Es ist halt eine registrierte Firmenadresse im Moment. Aber man merkt schon, dass die Richtung ist gut, die wir gehen. Wir skalieren, wir werden größer, wir differenzieren auch uns. In Hongkong ist dann mehr unser Lieferkettenprogramm, weil Asien ist nun mal in unserem Fokus. Und Europa ist dann vielleicht eher für die Technologieentwicklung sehr, sehr wichtig, für unsere Maschinentechnologie. Das Ziel ist also, Hamburg eher dann zum Technologiestandort auszubauen. Ich glaube, das passt auch gut. Und ja, es geht nicht alleine. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir werden das als Netzwerk aufbauen mit Partnern, also mit den wohlmöglich besten Recyclingpartnern in den jeweiligen Ländern. Weil am Ende des Tages ist wirklich sehr, sehr viel, was wir machen, ist einfach connecting the dots. Ein großer Brand kommt zu uns, sagt, du Toni, wir wollen das und das Produkt nachhaltiger gestalten, können wir vielleicht unser Virgin Plastic substituieren? Habt ihr was in vergleichbarer Qualität? Oder sie kommen ganz oft zu uns und sagen, ja, mit recyceltem Plastik haben wir ja nicht ganz so gute Erfahrungen im Thema Qualität. Was habt denn ihr oder was könnt ihr denn uns bieten? Schicken sie mir halt die technischen Anforderungen und Spezifikationen. Dann werde ich sie überraschen, weil wir sagen, wir arbeiten eben mit extrem vielen Compoundern und Master-Batch-Suppliern zusammen und die können eigentlich am Ende des Tages so ziemlich jede Qualitätsstufe erreichen, die der Kunde braucht. Nicht alles ist möglich, Virgin ist Virgin, ne? Ich meine, werden wir uns immer schwer tun, aber wir können grundsätzlich schon die meisten Rezyklate auf das Niveau von Virgin anheben.
Super, richtig cool. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen, so wow, das ist ein total toller Ansatz, super Projekt, wir würden gerne mehr darüber erfahren, wir würden vielleicht gerne Toni und seinem Team helfen oder Ideen austauschen, die wir haben mit ihm. Wo können wir uns hinwenden? Was können wir tun, um euch zu helfen?
Ja, da gibt es jetzt einige Sachen. Also Technologieprojekt ist, ja, das impliziert ja schon der Name, es ist technologisch. Da fühlt sich vielleicht auch nicht jetzt jeder zu berufen. Dennoch, es gibt bei Materialkompositionen, Strukturen, energetischer, thermaler, kinetischer Energierückgewinnung. Es gibt sehr, sehr viele Subsysteme in dieser Maschine, die natürlich auch Experten und Menschen brauchen, junge Menschen teilweise auch, die einfach mit Engagement rein wollen in Forschung, in nachhaltiger Forschung, die zu wirklich sehr, sehr, also zu großartigen, weltbewegenden Ereignissen kommen kann, hoffentlich. Die können sich auf jeden Fall auch an hello@oceanmaterial.com melden. Viel einfacher ist es aber, unsere Workshops zu unterstützen. Und die sind komplett non-profit. Das heißt, 100% jeglicher Donation geht direkt an die Lehrer in den einzelnen Ländern, die eben unseren Workshops umsetzen. Und man kann das über unsere Webseite machen. Kleine Spenden. Wir freuen uns auch über 5 Euro. Total super, klasse. Man kann auch eine kleine Nachricht hinterlassen auf unserer Website, zusammen mit seiner Spende. Das finde ich irgendwie ganz nett. Und für alle Brands und Organisationen, die könnten sich vielleicht überlegen, ob sie vielleicht unser neues Label auf ihr Produkt machen wollen oder auf ihre Webseite tun. Das heißt 2% for the Ocean. Ist komplett neu. Wir haben bisher 2 Kunden, die es haben. Kann man sogar im Supermarkt finden, schon unser Label, ja, aber noch nicht so gängig. Und damit kann man einfach noch zeigen, dass man die Social Responsibility noch ein bisschen ernster nimmt und über den normalen Profitzielen des Unternehmens vielleicht auch in die Richtung Corporate Responsibility und so weiter denkt.
Coole Idee, richtig gut, gefällt mir. Gut, das alles findet man, wie du schon gesagt hast, auf eurer Homepage, aber wahrscheinlich auch in den Social Media überall. Da werde ich gerne die entsprechenden Links hier in die Folgennotizen packen. Meiner Ansicht nach seid ihr ja Weltverbesserer mit dem, was ihr da tut. Und deswegen meine Frage, wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen für eine bessere Welt?
Wow, also da hätte ich mich jetzt mal besser vorbereiten sollen. Ja, wir sind Weltverbesserer. Nein, wir sind pragmatische Weltverbesserer, würde ich sagen. Also wir sind Ocean Lover, wir sind auch sehr, sehr, sehr realistisch bei dem, was wir tun. Auf keinen Fall sind wir fanatische Umweltschützer, das sind wir absolut nicht. Wir haben auch erkannt, dass man die systemischen Dinge der Gesellschaft nutzen kann, muss, weil am besten nützt man die Marketingmechanismen, die existierenden, um etwas zu verändern. Wenn man das schafft, glaube ich, kann man sehr viel leichter und sehr viel schneller erfolgreich sein. Was ich mir jetzt wünsche, ist, ich würde eigentlich kaum was anders machen, als wie ich es gemacht habe und wie ich es jetzt machen würde. Ich hätte vielleicht von Anfang an noch ein bisschen größer denken können, ja, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich nicht so stark von außerhalb von Stakeholdern beeinflusst werden wollte und weil ich ein sehr kreativer Mensch bin und einfach Dinge, wenn ich eine gute Idee habe, dann packe ich sie einfach gerne an. Ja. Und wenn ich mir was wünschen könnte, einfach, dass alles wie jetzt so bleibt und so weitergeht, oh, nur noch mal ein bisschen schneller.
Okay, hast du einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was können sie tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Es kann sowohl um Nachhaltigkeit als auch um soziales Engagement gehen. Was können wir alle tun, damit die Welt ein schöner Ort bleibt?
Das ist ein kritisches Thema, weil am Ende des Tages tun wir uns in der Summe vor allem deswegen schwer, unsere Gewohnheiten zu verändern, weil sie unseren Status quo, weil sie uns doch in unserer Lebensqualität am Ende des Tages beeinträchtigen. Ich habe festgestellt, dass Menschen besonders dann empfänglich werden für Veränderung, wenn es leider an ihr persönliches Wohlbefinden geht, sprich, sie verlieren ihren Job oder durch Klimaveränderung. Vielleicht in aktueller Anlass in Los Angeles, sie verlieren ihr Haus, weil sich das Klima sehr drastisch verändert und natürlich auch noch andere Gründe. Also wenn es an den persönlichen Status quo geht, dann sind Menschen sehr, sehr empfänglich dafür. Was jeder tun kann da draußen, ist mal drüber nachzudenken, was ihn davon abhält. Weil die meisten wissen genau, was sie tun können. Sie können sich lokal engagieren, sie können mal einem Beach Cleanup beiwohnen, sie können spenden, sie können den Konsumgewohnheiten verändern. Sie können sich mal fragen, ob dieser Account bei Temu wirklich nötig ist. Ja? vielleicht weniger konsumieren und dafür hochwertiger konsumieren, das war eigentlich schon immer eine Philosophie, die sich am Ende des Tages ausbezahlt hat. Der Konsument da draußen kann sehr, sehr, sehr viel tun. Aber wir müssen uns auch ganz klar nichts vor Augen machen. Wir können nicht die gesamte Verantwortung auf den Konsumenten abwälzen. Das funktioniert absolut nicht. Es ist ein systemischer Wandel, der passieren muss. Es muss politisch viel getan werden. Es muss diese Producer Responsibility, da muss sehr, sehr ernst genommen werden. Die können sehr, sehr, sehr viel tun. Und dann muss es auch Angebote im Markt geben, da bin ich jetzt gefragt, die es auch attraktiv machen, Materialien und Produkte so umzuwandeln, dass sie leicht recycelt werden können. Dass sie vielleicht mit weniger Material auskommen von vornherein oder dass auch Ressourcen in Betracht gezogen werden, wie zum Beispiel Low-Value-Mixed oder Seaweed-Abfälle, die am Strand angespült werden, die dann in Produkte umgewandelt werden können, die eben dennoch sehr, sehr hochwertig sind.
Sehr gut, vielen Dank. Allerletzte Frage. Ich habe einen Buchsponsor, deswegen, und weil ich sehr gerne selber lese, frage ich immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für mich und die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich lese mein Leben lang sehr, sehr gerne. Ich lese gerne Science Fiction und Kriminalromane. Und die wenige Freizeit, die ich habe, und die ist extrem wenig bei 3 Kindern und 1 bis 2 Startups, die nutze ich wirklich dazu, mir eher, zurzeit lese ich gerade von Peter Hamilton die Commonwealth-Saga. Das ist ein, ich glaube, damit ist man 2 Jahre beschäftigt, ja. Also bis zum nächsten Jahr braucht ihr mich nicht mehr nach neuen Büchern fragen. Mein nächstes Buch wird irgendwas sein mit Kapitalismus, also irgendwas Systemisches, Politisches, Kapitalismus und wie es den Klimawandel beeinflusst, was ist gut, was ist vielleicht nicht so gut. Also ich denke, ich werde mal eher das Thema auf jeden Fall auch mal hinterfragen.
Super. Und jetzt wünsche ich dir erstmal sehr viel Spaß weiterhin auf der Boot. Ganz viel Erfolg für heute Abend. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wofür bist du heute Abend nominiert?
Ja, jedes Jahr wird hier auf der Boot der Ocean Tribute Award verliehen und auch dieses Jahr wurden wieder 5 ganz tolle Organisationen, Grüße an dieser Stelle an diese, für das Finale nominiert. Wir sind glücklicherweise unter diesen 5 und heute Abend ist die Gala-Veranstaltung, die heißt Blue Motion Night und mit ein bisschen Glück werden wir irgendwo oben landen, sage ich mal. Aber es ist wirklich nicht wichtig, dass wir das Ganze gewinnen. Uns geht es vor allem darum, dass wir diese zusätzliche Aufmerksamkeit bekommen, die wir wirklich gerade momentan gebrauchen können. Weil wir wirklich jetzt Unternehmen und aber auch Investoren oder Advokaten finden wollen, die eben die Leidenschaft für Sustainability, aber auch für Profitability mit uns teilen. Es soll sich auch lohnen, damit es erfolgreich wird und die sollen sich einfach gerne bei uns melden.
Super, vielen lieben Dank, Toni, und auf bald.
Ja, danke, danke, danke für die Einladung und wünsche auch dir heute noch einen schönen Messetag.
Super. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Leider hat Ocean Material den Ocean Tribute Award auf der Boot nicht gewonnen. Toni hat die Blue Motion Night trotzdem sehr genossen und viele gute Kontakte geknüpft. Und ich hoffe, dass er auch euer Interesse geweckt hat. Wenn ihr mehr über Ocean Material erfahren wollt, findet ihr wie immer alle Informationen dazu hier in den Folgennotizen. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.